Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
Friede mit dir. Wie schön, dass du da bist. Ich freue mich, mit dir Gottesdienst zu feiern. Es war mir jetzt schon eine Freude, mit dir gemeinsam Lobpreis zu machen und unseren Gott anzubeten. Ich bin Kim, ich darf hier Teil vom pastoralen Team sein, während ich noch mein Studium hoffentlich bald abschließe. Und ich glaube daran, dass das wahr ist, was wir gerade gesungen haben. Ich glaube daran, dass Gott uns seinen Frieden schenken möchte und dass er hier ist und dass er dir begegnen möchte. Oh ja, liebe Kinder! Ich habe mich gewundert, was diese Zeichen hier sollen. Wir wünschen euch einen richtig guten Kindergottesdienst. Ach, das kommt davon, wenn man so im Lobpreis ist. Da sind die Übergänge zufließend. Genau, ach wie schön. Aber ich finde es auch immer schön, wenn die Kinder da sind. Das ist doch immer herrlich. Genau, jetzt sind wir schon mittendrin. Wir sind mittendrin, nicht nur in dieser Predigt, sondern auch mittendrin in dieser Predigtreihe. Und diese Predigtreihe heißt Unser Erbe. Und bevor wir aber gleich einen kleinen Rückblick wagen wollen, möchte ich noch einmal gesondert für die Predigt beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass die Kinder jetzt in dem Kindergottesdienst sein dürfen, Herr, in den verschiedenen Gruppen. Danke für all die Mitarbeiter, die da sind und die sich kümmern und die von dir erzählen. Herr, wir beten, dass du den Kindern und den Mitarbeitern eine richtig gute Zeit schenkst, dass du da heute sprichst, Herr, dass du wirkst und dass die Kinder gestärkt rausgehen, Herr, und dass sie dich erleben. Und so wollen wir auch beten jetzt für die Predigt, die vor uns liegt, und wollen ganz bewusst sagen, Herr, dass wir dir jetzt unsere Aufmerksamkeit schenken wollen. Danke, dass wir aus deinem Wort hören dürfen, dass wir gemeinsam hier sind, weil du zu uns sprechen möchtest. Und Herr, wir bitten dich, dass du das tust, dass du sprichst zu jedem Einzelnen von uns und dass du uns hilfst, unser Herz und unsere Ohren weit zu machen. Amen. Amen. So nochmal. Wir sind in der Predigtreihe Unser Erbe mittendrin. Heute haben wir schon die vierte Predigt in dieser Reihe. Falls du nicht mehr ganz genau weißt, was wir schon alles gehabt haben, möchte ich dich kurz erinnern. Die erste Predigt in dieser Reihe hieß Mein Jesus, mein Retter. Und ich weiß nicht, ob es dir so ging wie mir. Während dieser gesamten Predigt hatte ich einen Ohrwurm von dem Lied Mein Jesus, mein Retter. Aber es war eine gute Predigt. Und danach kam das Thema Kleingruppen. Kleingruppen, die das Rückgrat unserer Gemeinde sind. Letzte Woche haben wir von Andreas gehört, dass wir eine betende Gemeinde sind und bleiben wollen. Und heute geht es einen Schritt weiter. Und zwar geht es, ganz klassisch ausgedrückt, um einen missionarischen Lebensstil. Ich habe das mal ein bisschen umbenannt in Bewegtsein. Heute geht es darum, bewegt zu sein. Und wir wollen uns die Fragen stellen, warum es wichtig ist, dass wir andere einladen und von Jesus erzählen. Wie das funktionieren kann und welche Rolle du und ich dabei spielen. Und wir wollen auch heute wieder hören von Leuten aus der Gemeinde, wie sie das erlebt haben und was wir daraus lernen können. Ich möchte mal ganz klassisch in die Predigt starten mit einem Bibeltext und dann auch noch mit einem ganz klassischen Bibeltext. Und zwar mit Matthäus 28, den Versen 16 bis 20, dem sogenannten Missionsauftrag. Da steht, die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Das ist, nachdem Jesus auferstanden ist. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder. Allerdings hatten noch einige Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Welt. Das ist ein krasser Auftrag, oder? Ich muss sagen, mich hat dieser Auftrag früher mal ein bisschen erschlagen. Denn dieser Auftrag, so wurde mir das beigebracht und das stimmt auch, der gilt nicht nur einzelnen Leuten, sondern der gilt uns allen. Allen Christen gilt dieser Auftrag. Und ich will ganz ehrlich sein, früher habe ich, wenn die Stelle gekommen ist in der Bibel, schnell weitergeblättert. Und wenn darüber gepredigt wurde und ich nicht rausgehen konnte, habe ich angefangen, die Steine zu zählen. Warum? Weil mir das irgendwie ein bisschen Angst gemacht hat. Das hat mich ein bisschen überfordert. Ich bin nicht die natürliche Evangelistin, der das leicht fällt, von Jesus zu erzählen. In meinem Alltag. Und irgendwie hat mir das Angst gemacht. Aber ich will dir sagen, die letzten Jahre hat Gott mein Herz da wirklich verändert. Und mir die Angst genommen. Und mir gezeigt, was das Schöne und Wunderbare an diesem Auftrag ist. Und das kann er auch für dich tun. Ich will dir Mut machen, dich heute neu oder wieder neu auf dieses Thema einzulassen. Und dich darauf einzulassen, dass der Missionsauftrag auch dir gilt. Und ich kann dir schon mal sagen, das ist etwas Gutes und Wunderbares. Um es einfacher zu machen, sich darauf einzulassen und weil ich, wie gesagt, selber gar kein Profi darin bin, werden wir jetzt als erstes das Interview von heute gucken. Und es ist ein bisschen länger, denn in dieser Woche wurde nicht nur ein Interview geführt, sondern zwei. Und zwar gucken wir jetzt ein Interview von Sieghard Wolf, der viel in die Arbeit mit Ausländern in unserer Gemeinde investiert hat, und ein Interview mit Wilfried und Gisela Schloh.
Es gab damals ja, gerade was auch Renate betraf, sehr viel Arbeit mit den Menschen, die hier nach Deutschland reinkamen, hilflos waren, die Sprache nicht kannten, vom Glauben keine Ahnung hatten, aber wir lernten dann den Ahmed Tokamani kennen, der ja damals sehr aktiv auch in der Ausländerarbeit war. Und für uns war das damals logisch klar, weil wir auch ein großes Wohnzimmer hatten, dass wir in diese Arbeit so einsteigen müssen. Wir hätten uns also, ich glaube, sehr versündigt vor Gott, wenn wir das nicht getan hätten. Als Christ hast du einen Auftrag. Nicht unbedingt nur Ausländerarbeit. Du hast einen Auftrag in der Gemeinde, du hast einen Auftrag in deiner Umgebung, in deiner Nachbarschaft. Aber dieser Auftrag ist da. Einige waren bei uns zu Hause. Es war eine schwierige, schwere, aber eine sehr schöne Zeit. Vor allen Dingen auch, wenn du dann Dinge mitbekommst, die innerhalb deren Familien passieren, die nicht in Ordnung sind, wo du beinahe mitweinen kannst, wenn du das hörst, wenn du das mitbekommst. Ich glaube, an dem Punkt bin ich nicht der unbedingt große Held. Jetzt kommen Leute zu mir. Die kommen einfach vorbei. Wir reden hier aus dem Haus, aus dem Hauskreis. Und das ist gut so. Und ich bin auch nicht der, der die Menschen dann überfährt und sagt, du musst aber, mein lieber Freund, und wenn nicht, es gibt ja auch eine Hölle. Weil ich werde diese Tatsache ja den Menschen nicht um die Ohren hauen. Mir ist es wirklich wichtig, dass man nicht nur redet, sondern auch lebt. Das Christ sein Leben. Wir haben ja von der Schrift her sowas wie eine Guideline. Ne? Wir wissen, wie wir leben sollen. Das steht da drin. Nur es gibt Zeiten, Beruf, Familie, möglicherweise Krankheit, andere Dinge, die uns sehr beschäftigen und die uns dann aber auch so davon wegziehen, von dieser Guideline. Und deswegen schätze ich auch gerade unsere Gemeinde, Matthäus, so, dass wir immer wieder auch ausgerichtet werden auf das, was wichtig ist, was wir dann aber auch in unserem Leben umsetzen und was andere sehen. Und von all dem Guten, was wir erleben, können unsere Kinder und kann ich weitergeben.
Also am Anfang hatten wir einen ziemlich harten Stil, den kriegt man auch in Matthäus mit. Wir haben nämlich alle Leute, die wir angesprochen haben, denen haben wir gesagt, wenn sie nicht glauben, kommen sie in die Hölle. Richtig Hölle, haben wir gesagt. Und wir hatten hier auch einen Nachbarn gegenüber, das war das erste Opfer. Aber er hat auch gesagt, man konnte mit ihm so reden. Und im Nachhinein weiß ich nicht, wenn mir das jemand gesagt hätte, ob ich so darauf eingestiegen wäre. Aber wir haben viele Leute, die wir kannten, denen haben wir glatt weggesagt, wenn ihr das nicht abnimmt, landet ihr in der Hölle. Und das sind natürlich Dinge, die man, ja, das behält man nicht bei, diesen Stil, weil da fehlt die Liebe dazu. Und ohne die Liebe nützen die besten Evangelisationen nichts. Diese Liebe muss die Herzen der Menschen erreichen. Und diese Liebe hatten wir am Anfang überhaupt nicht. Also je mehr wir in der Bibel gelesen haben, das haben wir auch zusammen gemacht, je mehr hat uns das auch berührt. Und vor allen Dingen, wir kannten vorher auch 1. Korinther 13 nicht. Und das sind schon Auswirkungen, die sich in unserem Leben wieder gespiegelt haben. Das kann ich schon sagen.
Wir machen das nicht mehr wie früher, sondern wir haben eigentlich die Art, dass wir mit Menschen über die Dinge des Lebens reden. Und da eigentlich das ableiten, dass wir doch ein Ziel haben müssen, weil es wirklich Gott gibt, der in der Tatsache wirklich auch für uns ein Ziel hat. Und dass wir das weitergeben und dass wir über Gespräche eigentlich heute meistens zu diesen Gesprächen kommen, die dann dahin führen oder die irgendetwas lockern, wo ein Mensch sagt, ich muss da doch Hilfe haben. Und damit haben wir eigentlich ganz gut und ganz reichlich zu tun, weil viele Menschen da sind, die das auch dann merken. Und das nimmt unsere Zeit frei, also auch ganz gut in Anspruch, das ist richtig. Wollen wir auch. Und das ist so bis zur Gemeindetür genauso bei uns, dass wir Menschen ansprechen und dass man mit Menschen in Kontakt kommt und Menschen dahin kommen, dass sie praktisch hier eine Einladung finden, die nicht aufdringlich ist, aber doch unumgänglich. Auf die Menschen ehrlich, freundlich zuzugehen und praktisch dieses Angebot, das Jesus uns ja auch gemacht hat, weiterzugeben, auch so, dass es ein bisschen verstanden wird. Bis dahin, dass man sagt, gehen Sie doch heute Abend mal bei, wenn Sie es bis jetzt noch nicht sehen, nehmen Sie sich mal 5 Minuten, denken Sie darüber nach und sagen Sie wirklich in einer Art, wie für einem Gebet, Herr Jesus, wenn es dich gibt, will ich dich kennenlernen. Und das haben wir mit Karten, Kärtchen und allen möglichen anderen Dingen und Einladungen auf verschiedene Weise versucht. Und da haben wir viel Freude dabei gehabt.
Also ich habe einmal erlebt hier, ich war draußen im Vorgarten und da hat mich eine Frau, die hier immer vorbeiging, jeden Tag zum Friedhof, die konnte ganz nicht das gut verkraften, dass ihr Mann gestorben war. Und dann hat sie mich angesprochen, weil meine Christrosen da draußen so schön geblüht haben. Und dann bin ich mit ihr ins Gespräch gekommen und das war ziemlich intensiv. Und ich habe ihr jetzt jahrelang immer so, Leben ist mehr, so ein Kalender für jeden Tag geschenkt. Ich hatte sie sogar schon 2 oder 3 Mal mit in den Gottesdienst genommen. Da hat sich das Gespräch ergeben auf der Straße, während sie meine Blumen angeguckt hat. Und wir haben auch hier Nachbarn, denen es sehr schlecht geht, gesundheitlich. Und die Kinder haben sich von ihnen ganz gelöst. Die wollen nichts mehr mit den Eltern zu tun haben. Und die Mutter war schon so oft im Krankenhaus und dann sagt sie, denk an mich. Weißt du, da habe ich zu ihr gesagt, weißt du, wir haben einen anderen Spruch. Das Denken hilft nicht, aber Beten hilft. Dass man oft solche Sprüche, die man so daher sagt, wirklich sagt, ich bete für dich. Und das ist eigentlich etwas, was immer ankommt. Da hat noch nie jemand gesagt, nee, lass es mal. Und das sind also Dinge, die wir, wenn wir direkt damit konfrontiert werden, dass wir das auf diese Weise umsetzen.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich begeistert das wirklich, das zu sehen. Ich finde das so schön, wie diese drei so authentisch erzählt haben, wie sie in ihrem Alltag von Gott erzählen. Und was mich auch begeistert ist, dass sie sich einfach haben von Gott bewegen lassen. Auch wenn sie am Anfang vielleicht noch gar nicht so richtig wussten, wie kann das gut funktionieren? Wie funktioniert das gut für mich? Sie haben einfach losgelegt und ausprobiert, haben sich weiterentwickelt. Wenn ich das höre, begeistert es mich, was Gott durch Menschen bewegt, die bereit sind, sich auf unterschiedliche Weise bewegen zu lassen. In dieser Gemeinde sind schon immer Menschen gewesen und sind es immer noch, denen Gott Ideen geschenkt hat. Menschen, die wussten, wie diese Ideen umzusetzen sind. Menschen, die dabei geholfen haben. Menschen, die dabei waren, sich in andere Menschen zu investieren. In Kleingruppen, die sich Zeit genommen haben. Menschen, die geistliche Gemeinschaft miteinander hatten und dadurch im Glauben gewachsen sind. Menschen, die auf der Straße Leute angesprochen haben. Menschen, die einfach Nachbarschaft gelebt haben. Die über die Dinge des Alltags geredet haben und geguckt haben, welche Situationen sich ergeben haben. Wo Menschen andocken konnten, wo Menschen hören konnten. Die sich investiert haben in ihre Familien, auf ihren Arbeitsplätzen. Vor allem waren das aber nicht nur die Pastoren und die Angestellten, die Gott gebraucht hat. Sondern das ist die ganze Gemeinde. Alle zusammen, aber auch jeder Einzelne in seinem Alltag. Viele Einzelne, die ein Herz hatten und haben für diejenigen, die Gott noch nicht kennen. Viele Einzelne, die sich in ihrem Alltag von Gott haben gebrauchen lassen. Viele Einzelne, die nicht in der Komfortzone geblieben sind, in unserer schönen, warm und molligen Gemeindebubble, sondern die aufmerksam durch ihren Alltag gegangen sind und aufmerksam waren und sind für die Dinge, die Gott tun will. Und in meiner Vorbereitung hat mich das an einen Aspekt aus der Apostelgeschichte erinnert, der mich immer und immer wieder begeistert. In der Apostelgeschichte lesen wir quasi durchgehend davon, wie Gott Wege und Situationen vorbereitet und Menschen ganz gezielt zusammenbringt und dann die richtigen Worte gibt, damit die, die ihn kennen und die, die ihn nicht kennen, sich treffen können. Und die, die ihn kennen, denen, die ihn noch nicht kennen, genau die richtigen Worte sagen können und von ihm erzählen können. Die Apostelgeschichte ist voll davon, dass Menschen, die sich bekehrt haben, wie wir das in der ersten Predigt, mein Jesus, mein Retter, gehört haben, in Gemeinschaft miteinander sind, wie wir das gehört haben in der Predigt zu Hauskreisen und Kleingruppen, die dann beständig gebetet haben, wie wir das letzte Woche gehört haben, und die sich dann in ihrem Alltag haben bewegen lassen von Gott. Wenn du das mal ganz komprimiert lesen willst, wie viel Gott wirklich zusammenführt, dann gebe ich dir den Lesetipp Apostelgeschichte 10, die Bekehrung von Cornelius. Das ist wirklich, das begeistert mich, an was Gott alles denkt und wen er zusammenführt und wen er wie vorbereitet. Und weißt du, Gott sucht Menschen, die ihn lieben und die sich von ihm bewegen lassen wollen. Gott möchte dich bewegen, dich zu bewegen. Er baut sein Reich nicht nur mit Pastoren und dem Vorstand und ab und zu vielleicht nochmal mit einem Gemeindevertreter, der gut drauf ist, sondern er baut sein Reich mit allen seinen Kindern. Er baut sein Reich auch nicht nur mit jungen Leuten oder mit alten oder mit mittelalten Leuten, die sich noch jung fühlen, sondern mit allen, Leuten. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann möchte Gott sein Reich mit dir bauen. Und er hat einen ganz großen, wunderbaren Plan dafür. Und dafür bist du ein wichtiger, entscheidender Teil. Gott möchte dich bewegen. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Und wir bekommen ganz sicher ganz unterschiedliche Aufgaben und werden in ganz verschiedene Situationen gestellt. Mein Alltag sieht ganz anders aus als dein Alltag und als der von deinem Nachbarn und von deiner Oma oder was weiß ich. Aber das Spannende ist doch zu entdecken, welche Wege Gott zusammenführt, was Gott vorbereitet hat und was er tun will. Paulus hat das mal wie folgt ausgedrückt. Das steht in 1. Korinther 5, die Verse 5 bis 8. Wer ist denn Apollos? Das ist jemand anders da. Es gibt die zwei Charaktere Apollos und Paulus in diesem Ausschnitt. Das ist vielleicht kurz wichtig zu wissen. Wer ist denn Apollos und wer ist Paulus? Diener sind wir, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und jeder von uns hat das getan, was der Herr ihm aufgetragen hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Wir haben verschiedene Aufgaben, zu verschiedenen Zeitpunkten, an verschiedenen Orten. Aber wir sind alle Teil von Gottes großen Plan. Und wir sehen vielleicht nicht immer sofort, was passiert. Und es ist vielleicht nicht immer sofort das riesige Wunder einer Bekehrung da, aber wir können alle einen Teil dazu beitragen. Und Gott ist es dann, der Wachstum schenkt. Wie kann das aussehen? Das kann aussehen wie bei Sikhard, dem Gott ein brennendes Herz geschenkt hat für eine ganz bestimmte Gruppe, in die er sich dann investiert hat. Wo Gott ihn immer wieder darauf aufmerksam gemacht hat. Und ich habe es geliebt, wie Sikhard auch so gesagt hat, es geht darum, dass wir vorleben, was wir glauben. Dass wir mitweinen, wenn wir schwierige Dinge hören. Dass wir mit dabei sind. Und es hat mich so begeistert, wie Gisela und Wilfried einfach gesagt haben, wir machen das in unserem Alltag. Wir reden mit den Leuten über die Dinge des Alltags, wie sie es gesagt haben. Und dann entdecken wir manchmal so Anknüpfstellen, wo wir dann reingehen können und wo wir erzählen können, wo wir von Gott erzählen können, wo wir fragen können, ob wir beten können für die Person. Und wisst ihr, ich glaube, so fängt das Umsetzen von diesem großen Missionsauftrag oft an, im Kleinen, im Alltag, in den Momenten, wo Gott uns ein brennendes Herz für jemanden oder eine Gruppe schenkt. Da, wo Gott uns aufmerksam macht, wenn wir denn aufmerksam sind und darauf hören. Da, wo unser Herz klopft und wo wir merken, hier ist eine Person, der kann ich was Gutes sagen, für die kann ich beten, die kann ich ermutigen oder der kann ich einfach vorleben, dass ich anders bin, weil ich meine Identität in Gott habe. Wir dürfen Menschen einladen und wir dürfen für Menschen beten und wir dürfen Menschen erzählen von der besten Nachricht, die sie jemals hören könnten. Und wisst ihr, was ich auch immer richtig cool finde? Das ist ein Beispiel aus Lukas 8. Das steht in Lukas 8, 38 und 39. Das ist direkt nachdem ein Mann durch ein Riesenwunder von Gott befreit wurde, von Dämonen. Das ist ein Riesenspektakel, darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. Aber dieser Mann sagt dann, Gott, ich habe so viel mit Jesus, ich habe so viel mit dir erlebt, ich will mit dir gehen. Und Jesus sagt dann aber zu ihm, geh wieder zu deiner Familie und erzähle dort, was Gott für dich getan hat. Wir sind alle in ein Umfeld gestellt, in Familien gestellt. Und Gott wünscht sich, dass wir erzählen, was er für uns getan hat. Dass wir das nicht für uns behalten. Und was ich auch so stark fand, was in den Interviews so gut rausgekommen ist in beiden, dass wir nicht mit der Keule kommen wollen, sondern Jesus trägt uns auf, dass wir in Liebe und Geduld zu den Menschen gehen. In seiner Liebe. Aber die Frage ist und bleibt, ob wir bereit sind. Ob wir bereit sind, uns bewegen zu lassen. Und das ist eine Entscheidung, die wir, glaube ich, treffen müssen. Und wir können Gott sagen, ja, ich bin bereit, bewege du mich. Und das Zweite ist dann, zu sagen, und Herr, rede du zu mir. Zeig du mir die Situation, die du geschaffen hast, wo ich erzählen darf, wo ich einladen darf, wo ich zuhören darf, wo ich mitweinen darf, wo ich beten darf. Und wisst ihr, ich glaube, das ist ein großes und wunderbares Abenteuer, in dem wir viele kleine und große Dinge erleben werden, die aufregend sein werden. Vielleicht fordert Gott uns ab und zu auch mal heraus, über unseren Schatten zu springen, aus der Komfortzone rauszukommen. Aber wir dürfen wissen, er versorgt uns. Mit dem richtigen Blick, mit den richtigen Worten. Auf ihn können wir uns verlassen. Wir brauchen uns darüber keine Sorgen machen. Denn wir haben gehört in der Lesung vorhin schon, es soll uns zuerst um das Reich Gottes gehen und um seine Gerechtigkeit, dann wird er das Übrige dazugeben. Wir brauchen uns keine Sorgen machen, wie es in Vers 34 dann steht. Weißt du, Gott sagt nicht, sag ja zu mir und dein Leben wird so laufen, dass du nie wieder etwas tun brauchst, dass du dich nur zurücklehnst und nur genießt und dass alles ganz wunderbar ist. Das kommt noch. Die Phase kommt noch, wenn wir im Himmel sind. Wir werden einfach genießen können, anbeten können, die Gegenwart Gottes erleben können. Aber jetzt sind wir in einer anderen Phase. Jetzt dürfen wir auch schon die Gegenwart Gottes genießen. Wir dürfen trotzdem schon die schönen Dinge erleben und das feiern. Wir dürfen Wunder sehen. Aber wir sind jetzt noch in einer Phase, in der noch Rettungen geschehen können. Damit noch mehr Leute am Ende diese wunderbare Zeit erleben dürfen. Und Gott hat dafür einen großen, herrlichen Plan. Und in dem dürfen wir dabei sein. Gott will dich bewegen und er lässt dich dabei nicht allein. Er ist an deiner Seite, er schafft die Situation, er wird dich versorgen, er wird Dinge vorbereiten. Er wird dir sogar genau die richtigen Worte geben, wie wir das lesen in 1. Korinther 2 in den Versen 12 und 13. Da steht, wir haben diesen Geist erhalten, den Geist, der von Gott kommt, nicht den Geist dieser Welt. Darum können wir auch erkennen, was Gott uns alles in seiner Gnade geschenkt hat. Und wenn wir davon reden, dann tun wir es mit Worten, die nicht menschliche Klugheit, sondern der Geist Gottes uns lehrt. Wir erklären das, was Gott uns durch seinen Geist offenbart hat, mit Worten, die Gottes Geist uns eingibt. Als Kind Gottes bist du eingeladen, Teil von Gottes großen Plan zu sein und zu erzählen, wer Gott ist, wie du Gott erlebst, einzuladen. Und Gott wird dir die richtigen Worte dazu geben. Aber er braucht Leute, die bereit sind, das zu tun. Er wünscht sich, dass du bereit bist. Es bleibt die Frage, was dich abhält. Vielleicht wie bei mir Angst und Sorge, was wohl passiert, was die Leute wohl denken und sagen. Vielleicht Unsicherheit, vielleicht aber auch Beschäftigkeit. Vielleicht merkst du auch, dass dir ein Herz dafür fehlt. Weißt du, das sind alles Sachen, die können wir an Gott abgeben. Gott ist größer als das. Gott ist größer als unsere Sorge. Gott ist größer als unsere Unsicherheit. Gott ist größer als unsere Beschäftigkeit. Gott ist größer als unser steinernes Herz. Gott kann es schaffen, dass unser Herz wieder weich und brennend ist. Das dürfen wir ihm abgeben. Stell dir mal vor, wir würden aufmerksam durch unseren Alltag gehen. Und wir würden alle erzählen, was wir mit Gott erleben. Bist du bereit, dich bewegen zu lassen? Und bist du bereit, Gott zu fragen, was er will? Ich bete. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir in einer Zeit leben, in der wir Rettung erleben dürfen. Wir danken dir, dass wir das heute schon gehört haben, dass das geschieht. Danke, Herr, dass du dein Reich baust und dass du dafür Menschen nutzt und durch sie wirkst. Danke, dass du Situationen schaffst, in denen wir erzählen können. Danke, Herr, dass du uns versprochen hast, dass du uns die richtigen Worte schenken wirst. Herr, du siehst jetzt diejenigen unter uns, die merken, sie haben da überhaupt kein Herz für. Und die sich aber wünschen, dass sie da wieder ein Herz für haben. Für diejenigen möchte ich bitten, Herr, dass du ihr Herz brichst und ihnen wieder neue Leidenschaft schenkst für die Menschen, die dich noch nicht kennen. Herr, du siehst die hier unter uns, die unsicher sind, was sie sagen sollen, wem sie was sagen sollen, welche Situationen sich ergeben können. Da wollen wir beten, Herr, dass du die Angst und die Unsicherheiten nimmst und dass du Mut und Frieden schenkst. Und Herr, du siehst auch diejenigen, die unter uns sind und die sagen, ich bin viel zu beschäftigt. Ich habe gar keine Zeit, darauf zu hören, was du willst, wen du mir über den Weg schickst. Herr, da wollen wir beten, dass du ihnen Zeit freiräumst, dass sie dich in ihrem Alltag erleben, wie du entschleunigst. Und dass du uns hilfst, Herr, dass du uns allen hilfst, deinen Blick auf die Dinge zu entwickeln und zu sehen, dass du uns Mut schenkst, zu erzählen und einzuladen, dass du uns zeigst, wann du etwas tun willst und wann wir was sagen sollen. Herr, wir beten, dass du uns Durchhaltevermögen schenkst. Für die Menschen, denen wir schon lange erzählen, für die wir schon lange beten und wo es hart wird, weil wir keinen Fortschritt sehen. Du hast das alles in deiner Hand, Herr, schenk uns da Durchhaltevermögen. Herr, wir wollen dich bitten, dass wir erleben, dass Rettung geschieht, dass Menschen dich annehmen, Herr. Und wir sind hier mit vielen, vielen Leuten, die sagen, Herr, ich bin bereit. Ich bin bereit, mich von dir bewegen zu lassen. Danke, dass du das siehst und dass du das ernst nimmst, dass wir das sagen und das beten. Amen. Amen. Wir wollen jetzt das Abendmahl feiern. Und da feiern wir jetzt genau das, von dem wir erzählen wollen. Wir feiern und erinnern uns daran, dass Gott sich hingegeben hat für uns. Dass Jesus ans Kreuz gegangen ist. Dass er gestorben und auferstanden ist, damit wir gerettet sind. Und wir werden das jetzt so machen, dass ich dir gleich einen Moment Zeit gebe, wo du ganz persönlich zu Gott sprechen kannst, wo du Dinge Gott geben kannst, die es vielleicht auszuräumen gibt. Und dann werde ich die Einsetzungsworte von hier vorne sprechen. Und danach wird die Band anfangen, Lobpreis zu machen. Und ihr könnt an die Tische gehen, die verteilt stehen. Einer hier im Saal, also in der Kirche, und zwei im Saal. Und da könnt ihr hinkommen und euch in 10er-Gruppen hinstellen ungefähr. Und euch wird das Abendmahl überreicht. Und dann wird euch noch ein Segen zugesprochen. Währenddessen werden wir Lobpreis haben. Ihr könnt euch frei bewegen. Ihr könnt singen, ihr könnt beten, ihr könnt das Abendmahl einnehmen. Aber jetzt starten wir erstmal mit einer Zeit der Stille. Jesus, wir danken dir, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist. Danke, dass du den Tod besiegt hast. Wir loben und preisen dich für alles, was du gegeben hast für uns. Danke, dass wir dadurch Vergebung erfahren für all unsere Schuld. Danke, dass wir in dieser Rettung, in dieser Gnade, in dieser Liebe leben dürfen. Danke, dass du uns liebst und liebst und liebst. Amen.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.